I don't want to have to sell my soul again, as it were, to have a hit record. I've discovered that I can live without it, and it makes it happier for me. But I'm not going to come back in and try and create a persona who would not be myself. I was saying to somebody the other day, there's only two artists I've ever worked with for more than one night stand, as it were. That's Paul McCartney and Yoko Ono. I think that's a pretty damn good choice.
Er will nicht mehr seine Seele verkaufen, um einen Hit zu haben. Er könne gut ohne Hits leben. Es mache ihn nicht weniger glücklich. Und er wolle nicht mehr eine konstruierte Person sein und ein Image verkörpern, das nichts mit ihm zu tun habe. Er habe nur mit zwei Künstlern wirklich intensiv zusammengearbeitet. Das sei Paul McCartney und Yoko Ono. Und das sei doch wirklich keine schlechte Wahl. Dies sagte John Lennon in einem Interview, das er am Vormittag des 8. Dezember 1980 gab, wenige Stunden bevor er von einem geistig gestörten Fan erschossen wurde. Noch 35 Jahre nach den tödlichen Schüssen vom 8. Dezember 1980 sprechen viele noch immer von einer offenen Wunde, die nicht aufhört zu bluten. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit einer Hommage an John Lennon. Und meine erkältungsbedingt etwas ledierte Krächzstimme, die bitte ich zu entschuldigen. Diese Stunde beschäftigt sich vorwiegend mit dem Beatles-Album Rubber Soul, das vor 50 Jahren veröffentlicht wurde und bis heute als erstes Beatles-Werk von künstlerischem Gewicht gilt, woran die Songbeiträge von John Lennon keinen geringen Anteil haben. Mit Rubber Soul entdeckten die Beatles, Zitat, das Studio als Instrument, schrieben Love-Songs für Erwachsene und machten das Album zur eigenständigen Kunstform, schrieb das Rockmagazin Rolling Stone und weiter, Rubber Soul sollte sich als Quantensprung erweisen, nicht nur für die Beatles, sondern für die gesamte Popmusik. Zitat Ende. Rubber Soul erweiterte die kreativen und künstlerischen Möglichkeiten des Mediums Popalbum wie noch keine Platte zuvor. Auch das gefeierte Vorläuferalbum der Beatles Help, das nur 4 Monate zuvor veröffentlicht worden war, wurde von Rubber Soul deutlich überflügelt. Was für eine qualitative Verbesserung und Weiterentwicklung in einer solch kurzen Zeit. Mit einer kompositorischen Gemeinschaftsproduktion von John und Paul wird das Album Rubber Soul eröffnet. Ein treibender Song mit ausgefeiltem Satzgesang und cleveren Harmoniewechseln. Der ätzende Humor des Textes stammte natürlich von John. Baby, you can drive my car. Es geht um ein Mädel, das davon überzeugt ist, in Kürze ganz groß rauszukommen und ein Filmstar zu werden. In der Zwischenzeit könne der Angesprochene, den sie Baby nennt, doch schon mal für sie den Chauffeur spielen. Und vielleicht würde sie ihn dafür sogar lieben. Am Schluss gibt sie zu, dass alles nur Hirngespinste sind, dass sie noch nicht mal ein Auto hat, aber immerhin schon mal einen Fahrer. Und das sei doch auch schon was für den Anfang. Dieses Beep-Beep des Schlusschors konnte man verstehen als comicartigen Kommentar, dass dieses Möchtegern-Starlet einen Vogel hat. Oder als Mini-Soundtrack einer Slapstick-Szene, in der das Mädchen verdutzt auf der Straße steht, weil der Chauffeur piep-piep hupend und jähfeixend davonfährt. Wer wollte, konnte allerdings auch eine spielerische sexuelle Anspielung heraushören aus dem Beep-Beep-Yeah, das unmittelbar nach der Zeile folgte »And maybe I love you«. Jedenfalls war diese kleine, witzige Choridee schon Grund genug für diverse Nachahmungen und Zitate. Dieser Beep-Beep-Chor tauchte später in manchen Songs anderer Pop-Rock-Größen zitathaft wieder auf. Drive My Car gilt als eine der Glanztaten innerhalb des Beatles-Repertoires im Bereich R&B-orientierter Rocksongs, wegen des starken Gitarrenriffs, der originellen Harmonik, dem satztechnisch cleveren Vokalarrangement, dem schneidend grellen Gesangsausdruck und insgesamt wegen der witzig frechen Songidee. Natürlich wurde diese Klasse-Nummer auch von anderen gecovert.
She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star of the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car.
Chon, 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 chon,
yes,
yeah.
I wanna be a star.
Chon, 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 chon,
yeah. Baby, you can drive my car. And baby, I love you.
Die englische A Cappella-Gruppe The Swingle Singers nahm sich auf recht witzige Weise des Beatles-Klassikers Drive My Car an und die zweite, ebenfalls nur kurz angespielte Interpretation stammte von Mike Patto, dem späteren Sänger von Spooky Tooth und seiner eigenen Band Patto und danach war er auch noch Frontman der Band Boxer. Und der Drummer war ein gewisser Mick Fleetwood. Ihre Band nannte sich Bow Street Runners, hat aber wenig Erfolg, auch nicht mit dieser Coverversion des Rubber Soul Openers Drive My Car, als zweite Single der Bow Street Runners veröffentlicht 1966. Danach lösten sich die Bow Street Runners nach 3 Jahren Bandaktivität auf.
I once had a girl, or should I say she once had me.
Der zweite Song des Albums Rubber Soul gilt als eine der großen Beatles-Balladen und ist hier im Hintergrund als instrumentale Gitarrenbearbeitung zu hören. Erkennen Sie die Melodie? Natürlich. Der Originalsong, der zu den meistgecoverten Beatles-Songs zählt, wurde von John Lennon mit Witz und Ironie geschrieben. Die Textstory sei angeblich die Schilderung einer heimlichen Liebesaffäre, die John hatte und die er textlich so sehr verschlüsselte, dass seine Ehefrau Cynthia davon nichts erfahren sollte. Andere wollen wissen, dass der Text erste Anspielungen auf Joint-Erfahrung enthalte und meine damit die Zeile »So I lit a fire, isn't it good, Norwegian wood«. Wieder andere wollen daraus Brandstifterei und Konsumüberdruss herausgehört haben. Jedenfalls gab es Textinterpretationen zuhauf. Etwas Objektives, was immer über den Song verbreitet wurde, scheint doch nicht so ganz gesichert zu sein. Überall ist nachzulesen, im Lennon-Song Norwegian Wood sei zum ersten Mal in der Popgeschichte das indische Saiteninstrument Sitar eingesetzt worden. Dem widersprachen aber gut informierte Kenner, die behaupteten, dass Leute wie David Crosby und die Kinks schon vorher mit Sitar-Klängen experimentiert hätten. Tatsache ist aber, dass Norwegian Wood der erste Popsong war, der den Klang der Sitar weltweit populär machte. George Harrison war bei den Aufnahmen zum Beatles-Film Help Zum ersten Mal mit einer Sitar in Berührung gekommen, begann bald auf dem Instrument zu üben und John hatte ihn gefragt und aufgefordert, zu seinem neuen Song Norwegian Wood den Klang der Sitar einzusetzen. Die Melodie des Songs ist einfach, fast ein wenig folkloristisch, aber ungemein leicht und einprägsam und steht stellvertretend für das Besondere des gesamten Albums, nämlich die große Kunst der Balance zwischen Einfachheit und gestalterischem Anspruch. John hatte die Melodie aus der Griffhaltung bzw. der Fingerstellung eines D-Dur-Akkords auf der Gitarre entwickelt. Er ließ die Fingerstellung des Akkordes unverändert und hob nur den Zeigefinger und den kleinen Finger, setzte beide nacheinander mal auf die G, mal auf die D-Seite und konnte so die gesamte Gitarrenmelodie aus einer Griffstellung heraus spielen. Obwohl das so einfach auch wieder nicht war. Bei der Studioaufnahme verspielte sich John immer wieder mal. Bei der folgenden Einspielung kriegt man ein wenig von der Studioatmosphäre mit und von der Aufnahmetechnik jeder Tage. Man versuchte, alles synchron aufzunehmen, zwar auf getrennten Spuren, aber doch gemeinsam eingespielt. Und wenn sich einer verspielte, wie es John hier zweimal passierte, dann wurde halt wieder von vorn angefangen. Neben Johns neuen Einsätzen ist in dieser Aufnahme auch gut zu hören, wie perfekt John und Paul im Zwischenteil selbst bei einer Probe zusammen gesungen haben. Ihr zweistimmiger Gesang im Zwischenteil gehört alleine schon von der Komposition her zu den beeindruckendsten Gesangsarrangements ihrer damaligen Schaffensperiode. Aber hören wir erst Johns Gitarrenspiel, das er selbst als wrong bezeichnet und deshalb zweimal neu beginnt.
Take four.
Cheers, man.
Show dir? Ich hab's euch gezeigt, sagt John, kaum dass er den letzten Akkord angeschlagen hat. Diesmal hat er einen fehlerfreien Durchlauf hingekriegt und ist sich ganz sicher, dass er mit Norwegian Wood einen ganz besonderen Song abgeliefert hat. Schon alleine der ironisch gebrochene Texteinstieg ist schon die halbe Miete wert. Er beginnt machohaft mit der gespreizten Attitüde »Ich hatte mal ein Mädchen«, um dann sofort die Floskel ironisch zu brechen mit der Zeile »Oder sollte ich sagen, sie war es, die mich hatte?« Brillant auch die weitere Entwicklung der Story. Sie, eine offenbar selbstbewusste junge Frau, nimmt ihn mit in ihr Apartment und zeigt ihm nicht ohne Stolz ihre schicke Einrichtung, alles aus norwegischer Fichte, was damals im London der 60er Jahre offenbar der letzte Schrei war. Sie fordert ihn auf, er solle Platz nehmen. Er schaut sich um und kann nirgendwo einen Stuhl ausmachen. Er lässt sich auf eine Art Sitzkissen nieder und weiß offenbar nicht so recht, wie es jetzt weitergeht. Er nimmt an, dass da noch was laufen könnte zwischen den beiden, aber er wartet erstmal ab und trinkt ihren Wein. Sie reden bis 2 Uhr morgens und da verkündet sie, es sei Zeit, ins Bett zu gehen. An dieser Textstelle folgt das Sitar-Solo und man ist gespannt, wie es denn weitergeht mit den beiden. Im sich anschließenden Text wird klar, dass er passiv blieb, worauf sie sich nervös lachend zurückzieht mit dem Hinweis, sie müsse früh raus. Er meint lapidar, er müsse das nicht und kriecht ins Bad, um in der Badewanne zu schlafen. Als er am nächsten Morgen erwacht, ist sie schon längst ausgeflogen. Er legt offenbar Feuer ans Mobiliar und wiederholt die Frage, mit der die Wohnungsbesitzerin am Abend zuvor ihre Einrichtung stolz vorführte: Isn't it good? Norwegian wood. Vielleicht ist das Anzünden eines Streichholz, wie schon erwähnt, auch ein Hinweis auf das Rauchen eines Joints. Und Norwegian Wood steht als ironischer Fantasiename für etwas, was ansonsten als schwarzer Afghane, grüner Türke oder roter Libanese allgemein bekannt war. Diese skurrile Geschichte und diese schöne Melodie von Norwegian Wood fanden ihren Weg auch bis nach Patagonien, in die chilenischen Anden, wo eine Indio-Gruppe diesen Lennon-Klassiker sehr eigen interpretierte.
The girl, or should I say, she wants at me. She showed me a room, isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay, and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair.
Der italienische Bluesgitarrist und Sänger Rudy Rotta bearbeitete Norwegian Wood für sein Album The Beatles in Blues von 2008. Und auch die 12 Cellisten der Berliner Philharmonie haben sich des reizvollen Lennon-Liedes interpretatorisch angenommen. Der nächste Lennon-Song auf dem Rubber Soul-Album wurde als einer der richtungsweisenden Songs bezeichnet, weil es John Lennon hier textlich gelang, seine innere Befindlichkeit in eine reflektierende, allgemeingültige Form zu transponieren, was zum damaligen Zeitpunkt anno 1965 in Poptexten noch fast unbekannt war. Die Rede ist von Lennons Signatursong Nowhere Man, dessen Textbotschaft als Klage über den Werteverlust in der modernen Gesellschaft interpretiert wurde, vorrangig aber eine Selbstspiegelung des Songschreibers war, Ausdruck seiner inneren Unklarheiten und damaligen Desorientierung. Beschrieben wird ein zielloser, unbeteiligt und blind durch den Alltag tappender Durchschnittsmensch, ohne Lebensinhalt, ohne Perspektive, ein Nirgendwo-Mann, der in seinem Niemandsland sitzt und nirgendwo Pläne schmiedet für niemanden. Einer, der keinen eigenen Standpunkt hat und nicht weiß, wo es lang geht. Und plötzlich richtet der Text eine Frage an den Zuhörer. Ist der Nowhere Man nicht so ein bisschen wie du und ich? Alleine dieser kleine Kunstgriff macht den besonderen Charme dieses Songs aus. Die Perspektivlosigkeit des Nowhere Man ist auch nicht endgültig. Der Text appelliert geradezu an den Nirgendsmann, seine Trägheit zu überwinden. The world is at your command, was so viel heißt wie: Die Welt liegt vor deinen Füßen, du musst nur losgehen. Musikalisch fällt vor allem die makellose Dreistimmigkeit und das Madrigal-Zitat eines A Cappella-Chors zu Beginn des Songs auf. Nicht minder beeindruckend sind Paul McCartneys reich verzierte Bassläufe und erst recht das prägnante Gitarrensolo, das George Harrison und John Lennon gemeinsam auf ihren Stratocaster-Gitarren mit brillantem Klang unisono spielten, zum Ende gekrönt von einem wunderbaren Flageolettton, dem hohen E. Der Nirgendwo-Mann wurde nicht nur durch diesen exzeptionellen Flageolettton geadelt, sondern auch durch den ersten A Cappella-Chor in der Beatmusik der 60er Jahre.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like
für ein toller, durchdringender Sound dieses Abschlussakkordes E-Dur. Und damit war das Ende dieses tollen Songs ebenso aufregend gestaltet wie der Anfang mit dem dreistimmigen A Cappella-Chor. Der Nowhere Man ist ein universeller Nirgendwo-Mann, denn schließlich ist er ein bisschen so wie du und ich. Im Beatles-Zeichentrickfilm Yellow Submarine von 1968 heißt der Nowhere Man Jeremy Hillary Boop und ist ein witzig gezeichnetes, kugelrundes kleines Männlein mit braunem Fellkleid, roten Ohren, rotgerüschtem Hinterteil und blauem Gesicht, das nur in Reimform spricht und im Sea of Nothing lebt, dem Nowhere Land. Der einsame und kauzige Jeremy Hillary Boop schließt sich den Beatles an und hilft ihnen nach vielen Abenteuern, die bösen Blue Meanies aus dem von den Blaumiesen versteinerten Hippieland Pepperland zu vertreiben, womit der Nowhere Man beweist, dass auch ein Nobody ein Somebody sein kann, dank der Beatles. Billy Corgan von den Smashing Pumpkins befand, Nowhere Man sei ein wundervoller Popsong mit einem wegweisenden existenziellen Text.
He's a real Nowhere Man, sitting in his nowhere.
Die Qualität der Nowhere Man Coverversion von den Smashing Pumpkins, hier live aufgenommen 2009, featuring Chris Isaak, ist sicher Ansichtssache. Am 3. Dezember 1965 wurde Rubber Soul, wie gesagt, veröffentlicht. Es war bereits das 6. Beatles-Album in nur 2 Jahren, aber das erste von überzeugender kreativer Kraft, das neue Türen öffnete. In Bezug auf den Einsatz neuer Klänge und Instrumente wie Sitar, Harmonium, Cembalo-ähnliche Klaviertöne, Bassverzerrer etc. Und das Album präsentierte Songs einer neuen Qualität, was Inhalt, Form und Produktionsniveau angeht, wie es damals keine Entsprechung in der Popszene gab. Die Beatles demonstrierten ihre unerreichte Ausnahme und Vormachtstellung im Pop anno 1965 und begannen mit Rubber Soul ihre innovativen und bahnbrechenden Studiojahre. Rubber Soul wird von manchen Kritikern und Fans als das beste Pop-Album der Beatles eingestuft, weil es, anders als die folgenden komplexeren Kunstwerke Revolver und Sgt. Pepper, die Einfachheit des Pop bewahrte, gleichzeitig aber diese Einfachheit in eine brillante, ambitionierte Form verpackte und dabei völlig unangestrengt und noch immer spielerisch unbekümmert, fast so wie in den Anfangsjahren des Drauflosspielens, herüberkam. John Lennon hatte wahrlich keinen geringen Anteil an der herausragenden Klasse des Albums. Auch nicht an der Nummer 1 Single Day Tripper, die nicht Bestandteil des Rubber Soul Albums war, aber exakt am gleichen Tag gemeinsam mit dem Album, also am 3. Dezember 1965 veröffentlicht wurde. Von John stammte die Grundidee des Songs und der Gitarrenriff, auf dem alles basiert. John und Paul arbeiteten den Song gemeinsam aus, sangen ihn auf ihre unvergleichliche Weise im Duett und das gesamte Quartett machte Day Tripper zu einem der besten Rocksongs Mitte der 60er Jahre, angefangen vom kraftvollen Gitarrenriff, den auch der Bass aufgreift, über die raffinierte Zweistimmigkeit der beiden Supersänger John und Paul, über das ungestüme Arrangement von Solo-Gitarre und Chor im Mittelteil, der einem Klimax entgegentreibt, bis zum Coda-Teil, in dem der Gitarrenriff ständig wiederholt wird und langsam in der Ausblende verschwindet, während der mehrstimmige Satzgesang dem Freizeit-Tripper hinterherruft: Day Tripper, yeah! Der Song über den Wochenend-Hippie fand Gefallen auch bei etlichen Musikerkollegen und Zeitgenossen der Beatles damals. Zu den energiereichsten Coverversionen von Daytripper zählte zweifellos die Soul-Fassung von Otis Redding aus dem Jahre 1967.
Yeah.
Nicht nur Otis Redding coverte Daytripper, auch von Jimi Hendrix gibt es eine eigene, auf Single veröffentlichte, allerdings wenig überzeugende Bearbeitung aus seinen Anfangstagen, wie hier gerade kurz zu hören war. Über den Textinhalt von Daytripper wurde viel spekuliert. Ist da eine Eintagsfliege gemeint, eine, die nichts mehr als die sogenannte Tagesfreizeit anbietet, oder ist sie einfach nur eine Sonntagsfahrerin? Allerdings war das Wort Trip im Songtitel unübersehbar und die Anspielung auf eine Trip unüberhörbar. John Lennon hatte zu diesem Zeitpunkt nicht nur reichlich Erfahrung mit Marihuana, sondern auch mit LSD. Er behauptete sogar in einem Interview, er sei damals fast täglich high gewesen. Wörtlich sagte er, ein Daytripper ist jemand, der einen Tagestrip unternimmt mit einem Auto oder einem Boot. Hier ging es um etwas wie, du bist ja bloß ein Wochenend-Hippie. Diese braven, spießigen Büromenschen, die sich in der Freizeit plötzlich auffällige Klamotten und Stirnbänder anzogen, die wollte der Text aufs Korn nehmen. Natürlich gehört auch diese Nummer 1-Single Daytripper, We Can Work It Out, die gemeinsam mit dem Album Rubber Soul veröffentlicht wurde, zum Inhalt des neuen Beatles-Sammlerstücks, das pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2015 auf den Markt kam, The Beatles 1 Plus, mit allen neu abgemischten Nummer 1 Hits der Beatles auf CD und den dazugehörigen restaurierten, zum Teil auch neu erstellten Videoclips auf DVD. Der Beatles Originalsong Daytripper belegte in England 5 Wochen lang Platz 1, die Single Rückseite We Can Work It Out stand in den USA 3 Wochen an der Spitze der Singlecharts, auch das gab es noch nie zuvor, dass beide Seiten einer Single auf Platz 1 der Charts von England bzw. USA landeten und am gleichen Tag gemeinsam mit einem neuen Album veröffentlicht wurden, wobei das Album Rubber Soul wenig später natürlich auch auf Platz 1 zu finden war, auf beiden Seiten des Atlantik. Dass keiner der beiden Hitsongs, Daytripper und We Can Work It Out, auf dem Album Rubber Soul enthalten war, das spricht für die schier unerschöpfliche Kreativität und Energie, vor allem der beiden Hauptsongschreiber John und Paul. Ein hochinteressanter, aber wenig bekannt gewordener Song des Albums Rubber Soul ist die Gemeinschaftsarbeit von John und Paul, The Word. John schrieb den Hauptteil des Textes und The Word, das fast religiös überhöhte Wort, war natürlich Liebe. Nicht mehr die Boy-verknallt-sich-in-Girl-Liebe, sondern eine spirituelle, geradezu kosmische Liebe. The Word war im Grunde wohl der erste Love-and-Peace-Hippie-Song der Popmusik, obwohl die Flower-Power-Ära damals im Dezember 1965 noch nicht einmal in den Kinderschuhen steckte. John war wieder mal seiner Zeit weit voraus und schrieb mit dem Text für The Word den ersten Message-Song der Beatles, der den Beginn der Beatles als, Zitat, kulturelle Vorbilder markierte, von denen man Antworten auf soziale und spirituelle Fragen erwartete. Auch musikalisch hat The Word einiges zu bieten. Kompositorisch versuchten John und Paul, eine alte gemeinsame Idee zu realisieren, nämlich eine konstante Tonfolge, eine gleichbleibende Melodie, gar ein und denselben Ton durch alle Harmoniewechsel hindurchzuziehen, was ihnen hier auch fast gelungen ist. Die Gesangsmelodie der Strophen wiederholt nicht nur die gleiche Tonfolge, sondern wird auch im Verlauf des Songs immer mehr mehrstimmig, bis am Schluss ein raffinierter, vierstimmiger, reibungsvoller Satzgesang entstanden ist. Wird die konstante Melodielinie der Strophen von einer neuen Melodie des Zwischenthemas abgelöst, dann spielen plötzlich Bass und Gitarre ein konstantes, riffähnliches Melodiethema im Zwischenteil. Das ist alles schon sehr clever gemacht, im Grunde einfach und gleichzeitig komplex, so wie auch das Textthema. Sag das Wort und du bist frei. Zuerst habe ich es nicht begriffen, aber jetzt habe ich's. Das Wort ist gut. Das Wort heißt Liebe. glasklarer, raffiniert arrangierter Satzgesang und diese Worte »Say the word love«. Es war ein schöner Song für die Heilsarmee, hat Paul mal despektierlich über diesen Song gescherzt. Tatsächlich war es ein prophetischer Song für die sich bald entwickelnde Love and Peace Ära und ein Bindeglied zwischen dem unbedarften Liebeslied She Loves You von 1963 und der spirituellen Flower Power Hymne All You Need Is Love von 1967. Das Album Rubber Soul gilt als das erste bekiffte Beatles-Album, soll heißen, wie es ein Intimus der Fab Four ausdrückte, es war das am gründlichsten von Marihuana geprägte Album der Beatles. Der oft durchgezogene Joint habe die Beatles dazu inspiriert, jedes fröhliche, zuversichtliche Gefühl zu artikulieren, das zum entscheidenden Element der 60er Jahre wurde. John sprach später davon, dass der Song The Word der Inbegriff seiner Marihuana-Periode gewesen sei. Rubber Soul sei das erste Album gewesen, das eine psychedelische Richtung in den Texten wie im Sound eingeschlagen habe. Das Durchziehen des Joints sei sogar akustisch auf der Platte verewigt worden, wollten Insider wissen. Das Luft durch die Zähne ziehen, dieses berühmte Geräusch, das John in seinem Song Girl ständig wiederholte, das würde nichts anderes bedeuten als das Inhalieren beim Joint-Rauchen. Romantischere Geister wollten darin die sinnliche Erregung und das Beeindrucktsein des Verliebten herausgehört haben. Doch der Text war vielschichtiger. In der letzten Strophe etwa stellt John die Frage an sein Girl, ob man ihr denn beigebracht habe, dass Freude auf Schmerz folgt und dass der Mensch hart arbeiten müsse, um ein Recht auf Muße zu erwerben. John sagte dazu, speziell diese Zeile sei eine Anspielung auf das christlich-katholische Prinzip. Lass dich peinigen, dann geht's dir gut. Er habe sich über das Christentum äußern wollen, dem er damals ablehnend gegenübergestanden habe. Er habe in dieser Zeit, als er den Song Girl schrieb, viele Bücher über Religion gelesen. Das Hauptthema seines Songtextes ist aber die Frustration in einer Beziehung zu einem Traumgirl. Da werden weniger Träume wahr, als eher Traumata bewusst. Sie ist eine von der Sorte, die einen in Gegenwart von Freunden niedermacht, so heißt es im Text. Und wenn er sie verlassen will, dann heult sie Rotz und Wasser und verspricht ihm den Himmel auf Erden, ohne es natürlich einzuhalten. Auch dieser psychologisch vielschichtige Text macht Girl zu einem der besten Songs jeder Zeit. Die Musik tut ein Übriges, auch hier zeigt sich kompositorischer Formwille. Eine Gitarrenmelodie liefert ein kontrapunktisches Gegengewicht zur Gesangsmelodie, was vor allem in der Schlussphase besonders deutlich zutage tritt. Der Chor singt witzigerweise ständig eine anzügliche Silbe, die unschwer als Tit, zu Deutsch Titte, zu verstehen ist. In dieser Geschichte steckt also einiges. Is there anybody going to listen to my story? So beginnt John seinen Text. Und hier sind wir, um uns seine Geschichte anzuhören von jenem Girl. Und ja, jetzt können wir überlegen, ob mit diesem Geräusch des Einziehens von Luft das Durchziehen eines Joints dargestellt wird oder die Erregung über ein Girl, das man so sehr haben möchte, auch wenn man weiß, dass dieses Traumgirl auch ein Albtraum sein kann.
Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl.
Fast so ein wenig an griechische Sirtaki-Musik erinnern diese beiden Gitarrenmelodien, die hier kontrapunktisch zueinander gesetzt sind, im Abschluss dieser musikalisch großartigen, textlich vielschichtigen Ballade aus der Schreibe von John Lennon. Noch eine letzte grandiose Songkomposition, die vornehmlich von John geschrieben wurde, aus dem Album Rubber Soul, soll hier noch zu hören sein, In My Life. Wieder mal ist John Lennons Text lesens- und hörenswert. Er hält Rückschau auf Ereignisse, Orte, Freunde, die für ihn wichtig waren und zum Teil unvergessen bleiben. Wenn ich auch weiß, dass die Gefühle bleiben werden für Menschen und Dinge aus der Vergangenheit, ich weiß, ich werde oft innehalten und an sie denken, doch in meinem Leben werde ich dich mehr lieben. So heißt es im Text, der beeindruckend musikalisch ausgeführt wurde, mit einer schön ausgearbeiteten Melodieführung und erneut gekonnt arrangiertem Satzgesang. Und natürlich ist da noch das Cembalo-ähnliche Barockpiano im Mittelteil, das Beatles-Produzent George Martin beisteuerte und das sich bestens in die Grundidee des Songs einfügt, über das unaufhaltsame Verstreichen der Zeit, das sich Erinnern an Vergangenes und das Festhalten an Gefühlen, die überdauern.
There are places I remember.
Als wollte er seine Aussage nochmals auf eine andere emotionale Ebene heben, wechselt John Lennon am Ende des Songs in die Kopfstimme und singt »In my life I love you more«. Es gibt Orte, an die ich mich immer erinnern werde, doch manche haben sich verändert. Einige sind verschwunden und einige sind noch da. All diese Orte hatten ihre Momente, Geliebte und Freunde. Ich kann mich noch immer erinnern. Manche sind tot und manche leben noch. In meinem Leben habe ich sie alle geliebt.« Das sang John Lennon in seinem großartigen Song In My Life, der im Jahre 2000 von einer Jury aus Songschreiberkollegen, darunter Brian Wilson, Elton John, Carole King und Paul McCartney, zum besten Song aller Zeiten gekürt wurde und natürlich von vielen Künstlern gecovert wurde. Um nur James Taylor zu nennen oder Crosby, Stills und Nash, Judy Collins, Dave Matthews, Johnny Cash, Ozzy Osbourne, Keith Moon, John Denver, Bette Midler und so weiter. Von 2013 stammt eine außergewöhnliche instrumentale Gitarrenbearbeitung von Al Di Meola, enthalten in dessen Album All Your Life. Ich werde die Gefühle nie verlieren für Menschen und Dinge aus der Vergangenheit. Ich weiß, ich werde oft innehalten und an sie denken. Dieser wunderbare Songtext könnte als Überschrift dienen, nicht nur für die letzten Minuten dieser Hommage an John Lennon. Innehalten und zurückdenken an etliche wichtige und schöne Songs, die er geschrieben hat. 1974 sang John Lennon, »Niemand liebt dich, wenn du total fertig bist. Jeder liebt dich, wenn du 6 Fuß unter der Erde liegst.« Alles, was ich dir sagen kann, es ist alles nur Showgeschäft. Jeder hetzt sich ab für eine paar lumpige Kröten. Ich kratz dir den Rücken und du jagst mir ein Messer in den Rücken. Niemand liebt dich, wenn du total fertig bist. Dann liege ich in der Dunkelheit und kann nicht schlafen. Niemand liebt dich, wenn du alt und grau bist. Niemand braucht dich, wenn du komplett durcheinander bist. Jeder bejubelt nur seinen eigenen Geburtstag. Jeder liebt dich, wenn du 6 Fuß unter der Erde liegst. So lauten einige Zeilen aus diesem Song Nobody Loves You When You're Down and Out, 1974 veröffentlicht im Album Walls and Bridges. Mit einer Alternativfassung des Songs, die 1998 innerhalb der Lennon-Anthologie Once Upon a Time erschienen ist, geht der Kramladen zum Thema Lennon Legend zu Ende. Ein stimmlich arg ramponierter Volker Rebell bittet um Nachsicht und verabschiedet sich.
Nobody loves you when you're down and out. Nobody sees you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. I'll scratch your back and you scratch mine. I've been across to the other side. I've shown you everything, I got nothing to hide. But still you ask me, do I love you? What it is, what it is. All I can tell you is, it's all showbiz.